letztlich geht es in meinen Coachings und in den Trainings immer um die eine wache Sekunde vor dem ersten Wort Ihres nächsten Gedankens.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirtschaft kompakt. Mein Name ist Margit Skias. Ich darf heute Wirtschafts- und Stimmcoach Arno Fischbacher bei mir im Studio begrüßen. In seinen Seminaren und Trainings dreht sich alles um eine wirkungsvolle Kommunikation, bei der die Stimme als Instrument eine wesentliche Hauptrolle spielt. Herzlich willkommen, Herr Fischbacher. Schön, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und habe eine ganze Reihe Input mitgebracht.
Ja, dann schlage ich vor, dass wir gleich starten. Ich darf mit der ersten Frage beginnen, bevor wir wirklich ins Detail auf die Stimme eingehen. Welche Komponenten braucht es generell, um wirkungsvoll zu kommunizieren, um gut zu reden?
Das ist eine sehr große Frage. Angenommen, Sie kriegen einen Anruf, also unbekannte Nummer, Sie heben ab und Sie hören vom anderen Ende so ein, naja, hallo, spreche ich mit Herrn Fischbacher, Stimme. Was ist das, was Sie, nach wie vielen Sekunden, ich frage mal so, wissen Sie, dass der Anrufer im Grunde nicht Sie meint und Ihre Bedürfnisse und Ihren Nutzen, sondern im Grunde nur den eigenen Gewinn, die eigene Kohle vor Augen hat beim Telefonieren. Ich denke, ausdrucksvoll und vor allem wirkungsvoll zu sprechen, braucht eine ganze Reihe von Parametern. Die Stimme ist ganz sicher ein Schlüsselreiz in der Kommunikation, aber nur mit einer schönen Stimme führen Sie auch keinen Kunden zum Abschluss. Es braucht Klarheit in der Botschaft, also insofern auch gute Vorbereitung. Es braucht Führungsbewusstheit, denn die drückt sich im Ton der Stimme so stark aus. Es braucht Modulation, also es braucht Abwechslungsreize in der Stimme, da werden wir sicher noch später darauf zurückkommen. Es braucht eine offene, zugewandte Körpersprache und es braucht diesen Wunsch, den anderen zu lenken, ohne direktiv zu sein, denn sonst haben wir sofort Blindwiderstand, sondern haben wir sofort Abwehr, Reaktanz, Einwände und so weiter.
Sie schreiben auf Ihrer Website auch, dass die Macht der Bilder und Metaphern beim Sprechen genutzt werden sollte, damit Worte lebendig und einprägsam gemacht werden. Was meinen Sie jetzt so in Metaphern denken beim Sprechen? Können Sie uns das vielleicht erläutern oder könnten Sie uns das dann auch an einem Beispiel festmachen vielleicht?
Wenn Sie speziell beim Vortrag oder bei einer Präsentation oder sei es bei einem Teammeeting, oft sind es ja nicht die großen Dinge, sondern so die kleinen Anlässe, die so wichtig sind im Business-Alltag. Wenn Sie dorthin horchen, was erleben Sie oft? Da sitzt jemand und beginnt zu reden und Sie wissen genau, auf der einen Seite hat der oder die sich gut vorbereitet, aber Sie können kaum zuhören.
Genau.
Warum? Weil der andere zwar Inhalt drüber bringen will, ich höre sehr oft, ich will ja nur informieren, und dann kriegen wir auf der anderen Seite eine unglaubliche Fülle an Input, an Infos, und es steckt immer der Appell dahinter, speichere es ab, merk dir das alles. Mhm. Und das überfordert ja schon beim Drandenken. Das ist genau der Punkt, wo es um suggestive, bildreiche Sprache geht. Und da geht es jetzt nicht nur darum, Bilder, also immer irgendwas zu bebildern und viele Adjektive da hineinzubauen, sondern es geht im Grunde um psychologisch kluges Vorgehen im Kommunizieren. Denn letztlich nur Informationen hinüberschieben, das bringt ja kein Ergebnis. Die Frage ist immer, was genau soll denn der Gesprächspartner oder was sollen denn die Zuhörer am Ende also nach meinem letzten Wort denken, sagen oder tun.
Also nicht so sehr in einem Frontalunterricht einfach das Runterleiern und sagen, okay, 10 Minuten mit PowerPoint ist es vorbei, sondern wie Sie ja schon in einem Vorgespräch gesagt haben, eine emotionale Bindung zum Zuhörer aufzubauen und diesen abzuholen?
Das ist das Stichwort. Abholen heißt natürlich auch, jetzt, weil ich Vorbereitung gesagt habe, dann besteht die Vorbereitung plötzlich nicht mehr nur daraus, dass ich weiß, worüber ich rede, sondern dass ich mir gute Gedanken über meine Gesprächspartner gemacht habe. Also genau weiß, wer die Menschen sind und vor allem das psychologisch gesehen, das weg von und das hinzu definiert habe. Also es wird oft mit Fragen im Gespräch, man muss Fragen stellen, alles gut. Das dient dazu, Menschen geistig in die Spur zu bringen, also quasi hinzuführen zu dem, was sie sich wünschen. Nur der Wunsch, speziell im Verkauf oder auch in der Führungssituation, der wirkt, der taucht nur dann auf, wenn ich kurz davor mir als Zuhörer, als Mitarbeiter oder als Kunde bewusst gemacht habe, wovon ich weg will. Und jetzt sind wir beim psychologischen Prinzip der Rhetorik. Da geht es immer um die Frage, welche Alltagssituationen der anderen kann ich antizipieren, also welche kann ich suggestiv ansprechen, und dann sind wir bei der Sprache. Sie haben heute von mir eine ganze Reihe Formulierungen gehört, die in die Richtung gehen. Hypnotische Sprachmuster zum Beispiel. Um dann im Anschluss mit einer Frage die Neugier, also das Hinzu beim Gesprächspartner zu öffnen.
Zu überlegen, mit wem rede ich da eigentlich und wen will ich mit meinen Botschaften erreichen. Ja, und da gibt es natürlich Techniken, die helfen einerseits wirklich beim Gegenüber anzukommen, gehört zu werden. Welche Techniken im Speziellen helfen jetzt aber in Führungspositionen beim bestimmten Sprechen? Und wie kann ich es trainieren, authentisch rüberzukommen?
Vielleicht nochmal von so einem Negativbild auszugehen. Ich glaube, jeder von uns kennt diese Situationen im Meeting oder bei Tagungen. Was ist das, was wir nicht so gerne wollen? Monotone Sprechweise, viel zu wenig Sprechpausen, es geht so dahin. Wie funktioniert das Gegenteil? Der allererste Schritt ist, körperbewusst zu agieren. Jetzt kommt die Körpersprache in einer ganz anderen Weise ins Spiel. Also bin ich körperlich anwesend oder verstehe ich mich nur als ein Gehirn mit einem Sprachorgan hinten dran, das dann auch reden kann und in einer Tour redet. Körperbewusstheit einschalten. Also vor dem ersten Wort bei einer Präsentation zum Beispiel körperlich anwesend zu sein, sich zu erleben. Der zweite Schritt ist, mal hinschauen und neugierig hinschauen, mit wem habe ich zu tun, und jetzt auf das, was in den Köpfen ich ahne an Vorbehalten, an gedachten Einwänden, also an den Dingen, mit denen diese Menschen noch nicht rund sind, ob sie jetzt Kunden sind oder Mitarbeiter, das suggestiv anzusprechen. Und jetzt sind wir erst in der Rhetorik. Also es beginnt mit der körperlichen Präsenz, aus der heraus auch die Stimme kraftvoll und voluminös klingen kann. Die Stimme ist immer der hörbare Teil der Körpersprache. Stimme entstammt aus den Bewegungsmustern. Das heißt also, auch wenn Sie jemanden sehen, der nur mit dem Kopf nachdrücklich nickt, dann wird es wahnsinnig monoton. Die unterschiedlichen Gesten, also das, was viele Menschen im Business heute, weil man glaubt, man kann nicht so fuchteln, ja, die Gestik einschränken, das ist das, was Melodie und Nachdruck, aber auch Abwechslung in der Stimme, also das Auf und Ab, das uns immer wieder hinhören lässt, erzeugt.
Wer sollte seine Stimme trainieren und wofür und wie machen Sie das in der Praxis?
Also ich denke heute, es gibt wohl keine Führungskraft, ganz egal, ob in der Industrie, ob in der Finanzwirtschaft, im Handel oder in der IT, wo immer Sie hinschauen, im Gesundheitswesen, der oder die nicht Verantwortung übernehmen muss, über die Art zu kommunizieren. Ja, aber was heißt das? Da denken die meisten Menschen ans, was sage ich? Genau. Mhm. So, und dort hole ich im Grunde meine Kunden ab. Das heißt, ich werde gebucht von namhaften Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen. Auf der einen Seite für Workshops, also die auch speziell konzipiert sind, keine Einmalveranstaltungen, das hat keine Nachhaltigkeit. Da spricht man mit dem Kunden, was soll das gewünschte Ergebnis sein, das man dann auch beobachten kann, also evaluieren kann, und dann wird eine Maßnahme geplant. Sehr viel arbeite ich heute in den letzten Jahren im Coaching. Also im Grunde ist das so eine Art Sparring für Führungskräfte, die mit ganz unterschiedlichen Themen zu mir kommen.
Ja, jetzt haben Sie sehr viel auch Psychologisches gesagt, welche Komponenten die Stimme beeinflussen und auf welche Komponenten der Sprecher zu achten hat. Vielleicht gehen wir jetzt ein bisschen mehr in die Praxis. Wir freuen uns natürlich auf Ihre Tipps, die Sie auch mitgebracht haben für unsere Hörerinnen. Wie gelingt es, Herr Fischbacher, kraft- und wirkungsvoll zu sprechen und dabei Souveränität auszudrücken, auszustrahlen?
Auszustrahlen, ja. Also alles, was mit Stimme und Sprechtraining und mit Rhetoriktraining verbunden ist, das hat so, das trifft auf das Vorurteil, dass man jetzt was lernt und das muss man dann üben und das Üben ist mühsam und das muss man ganz oft wiederholen, da muss man diese Stimmübungen dauernd machen. Die Coaching-Praxis oder auch die Trainingspraxis funktioniert völlig anders. Letztlich geht es in meinen Coachings und in den Trainings immer um die eine wache Sekunde vor dem ersten Wort Ihres nächsten Gedankens. Denn Sprechen ist hochautomatisiert und die ganze Sprechweise umzubauen, da wird man ja im Grunde eine Fremdsprache lernen. Und das geht, kann man machen, aber das ist für das Zeitbudget im Grunde jeder Führungskraft, jedes Selbstständigen völlig oder jedes Inhabers völlig undenkbar. Also analysieren wir, wie schaut die Wunschsituation aus, die Zielsituation aus und welche Meilensteine im Laufe dieses Gespräches können wir dingfest machen. Mhm. Das fängt mit dem Anfang an. Also wenn es ein Bühnenauftritt
sind
ist.
Sind das so Anker, die Sie setzen?
Genau. Ja. Also dadurch haben wir aber auch bereits, reden wir über Gliederung. Also jetzt haben wir Innehaltepunkte und gleichzeitig eine inhaltliche Gliederung und bei der geht es jeweils um, komme ich überhaupt zu mir oder bin ich unter Sprechdruck? Viele Menschen binden einen Satz an den anderen und dann kommt am Schluss eine halbe Stunde raus mit einem ganzen Satz. Ja. Bin ich in der Lage, innezuhalten? Schritt 1, Sense Focusing, gibt es Techniken dazu. Körperbewusstheit einschalten, aus dem Kreislauf im Kopf rauskommen. Körperhaltung verändern, Standpunkt einnehmen. Also im Sitzen wäre es der sogenannte Kutschersitz. Das ist eine kleine Bewegung, bevor Sie das erste Wort des nächsten Gedankens aussprechen. Und das klingt so banal, es ist eine unfassbare Herausforderung, diesen Moment sich bewusst zu machen, den zu erwischen. Aber das ist trainierbar. Und dann geht es weniger darum, dass wir irgendwas üben, sondern im Grunde trainieren Sie dann mit mir Ihre Entscheidungsfähigkeit während des Sprechens. Und da sind wir auf einem völlig anderen Niveau der Auseinandersetzung. Und dann trainieren Sie, also entscheiden Sie, wie sitze ich, wie stehe ich, mhm, ja, und mit welchem Wort beginnt jetzt mein nächster Gedanke. Also meine erste Aktion war heute, mich und dem Stuhl, ja, es ist so wahnsinnig viel Platz, ist doch nicht, so hinzusetzen, dass ich am vorderen Drittel zu sitzen komme, mich nicht anlehne, also insofern mich aufrichte, mein Zwerchfell dadurch aktiviert ist, der Nacken sich aufrichtet, die Resonanzräume der Stimme öffnen sich. Das passiert im Grunde alles von selbst. Muss man nichts trainieren und üben, das, mhm, tut sich von selbst. Jetzt beginne ich zu sprechen. Und jetzt beginnt so ein Satz mit einem Wort, das gleichzeitig auch die Aufmerksamkeit einfordert.
Sie sprechen auch darüber, dass es eben hilft, limbisch, bildhaft und suggestiv zu sprechen. Können Sie uns das kurz erklären? Was meinen Sie damit? Und vielleicht können Sie uns auch ein Beispiel geben.
Im Grunde der Begriff Limbik geht auf eine sehr oberflächliche Einteilung des menschlichen Gehirns zurück. Sagt man, gibt es das Krokodilgehirn, das Stammhirn und dann die nächstjüngere Instanz wäre das limbische Gehirn, das Säugetiergehirn. Und erst oben drüber sitzt dieser große Bereich im Menschen, der für Verstand, fürs Rechnen und für die Worte, für die Sprache zuständig ist. Jetzt muss man aber wissen, dass wenn wir uns jetzt unterhalten, Frau Skias, dann dauert es in Ihrem Gehirn, wenn Sie mich hören und verstehen oder verstanden haben, was ich sage, es hat etwa 0,4 Sekunden gedauert, bis das Gehirn Siri in Ihrem Kopf überhaupt die Worte herausgeglaubt hat aus diesem analogen Signal. Kann man sagen, ist ein statistischer Wert, aber die Frage, um ihr eine Antwort zu geben, was tut denn ihr Gehirn während dieser 0,4 Sekunden? Und darin liegt der Schlüssel zu wirkungsvollem Sprechen, denn der Ton macht die Musik, sagt der Volksmund. Die Erkenntnis dahinter ist, dass der Klang der Stimme lange verarbeitet wird, bevor überhaupt die Worte im Kopf klar werden. Wenn ich zum Beispiel jetzt so spreche, dann haben Sie einen Eindruck gewonnen von mir. Oder wenn ich jetzt also so spreche, dann genau, haben Sie einen Eindruck gewonnen. Mhm. Da mögen die Worte toll sein. Ja, die Aussage mag was alles bedeuten. Aber Sie werden es mir weder glauben, noch werden Sie überzeugt werden von dem, was ich sage. Also insofern zuerst Körperbewusstheit, Stimmbewusstheit und dann kümmern wir uns um limbische Rhetorik und dort geht es darum, mit suggestiver Sprache die Zuhörer abzuholen. Das sind sehr kleine Wendungen. Also wer sich für das interessiert, mich bitte gerne ansprechen. Gibt es Arbeitsblätter, die ich gerne zur Verfügung stelle. Wenn Sie zum Beispiel von mir jetzt im Gespräch einen Satz hören, der mit »Wenn Sie« beginnt, dann war es eine Suggestion. Mhm. Denn alles, was danach kommt, suggeriert in Ihrem Kopf das, was ich will. Wenn Sie an dieses Telefonat denken, von dem wir eingangs gesprochen haben, ja, wo Sie genau wissen, ist ein kalter Anruf. Mhm. Ja? So, jetzt habe ich in Ihnen etwas geweckt. Und jetzt kann ich sagen, wie muss denn ein Anruf verklingen, damit das Gespräch länger als 5 Sekunden dauert. Ja. Und dann habe ich Sie zuerst abgeholt. Das ist mit limbischem Approach in der Rhetorik gemeint. Und dann habe ich Sie mit einer Frage hin Richtung Lösungsrichtung selbst zu denken bewegt. Und das ist im Grunde der Kern der Überzeugungsrhetorik. Sie können mit Argumenten niemanden überzeugen. Die Gedanken müssen im anderen selbst wach werden. Und naja, was ist das Mittel der Sprache, um das zu erreichen? Da ist ein Fragezeichen hinten dran. Mhm. Abholen, dann fragen.
Sie haben vorhin ganz schön gesagt, bitte korrigieren Sie mich, die Stimme ist der Ausdruck der Körpersprache. Mhm. In welcher Rolle beeinflusst die Körpersprache die Sprechweise, ob sie dynamisch ist oder wenig dynamisch ist?
Sie zeigen es gerade vor, Frau Skias, indem Sie Nachdruck geben, aber das tun Sie in Wahrheit nicht mit dem Kehlkopf, sondern das tun Sie mit dem ganzen Oberkörper und mit Ihrer Gestik. Und an der Gestik werdet ihr sie erkennen, auf der Bühne zum Beispiel, bei der Präsentation, könnte man so flapsig sagen. Wenn Sie jemanden sehen, der mit 2 Handflächen immer so nach unten hackt, so wie beim Holzhacken, dann werden Sie in ganz kurzer Zeit merken, da wollen Sie nicht zuhören. Denn jemand will Ihnen etwas einhämmern. Das ist aber die Geste, die entsteht, wenn Sie neugierig Ihrem Gesprächspartner oder Zuhörer zugewandt sind. Dann werden Sie bemerken, dass sich plötzlich die Handfläche einer Hand nach oben öffnet. Und jetzt sehen Sie Dialoggesten. Und wann immer, wenn Sie, so wie ich vorher angeregt habe, eine Suggestion aussprechen, angenommen, Sie, Frau Skias, sitzen gerade vor dem Mikrofon oder einen Satz, der mit einer suggestiven Formel beginnt, wird sich Ihre Handfläche automatisch dem Gesprächspartner, der Gesprächspartnerin zuwenden, nach oben öffnen und dann sehen Sie und hören Sie eine Dialoggeste. Und das macht den Ton.
Aber nicht nur das, wie ich Sie jetzt beobachtet habe, sondern auch die Mimik. Also Ihre Mimik ist wirklich beeindruckend. Und welche Rolle spielt die Mimik?
Wir sind Säugetiere, oder von der Gattung her. Das heißt, wohin geht der Blick in der Kommunikation? Selbstverständlich ins Gesicht eines Menschen. Das heißt, man fokussiert die Augen, man hat die Mimik immer im Blick. Und jetzt passiert etwas Magisches, denn die Bewegungsmuster der anderen Seite werden in uns über die Spiegelneuronen aufgenommen und es entsteht so eine Art Mimikrie-Effekt. Wenn Sie jetzt zum Beispiel jemandem zuhören, der mal gelernt hat, man darf nicht fuchteln, die beiden Hände festhält und dadurch so mimisch eingeschränkt spricht, wo quasi nur der Mund, die Lippen ein bisschen auf und ab gehen, dann erzeugt das in Ihnen als Zuhörerin dieselben Muskelspannungen. Das heißt, Sie erleben sich selbst angespannt, weil der Sprecher, die Sprecherin das auf Sie rauf dividiert. Die Mimik selbst verrät aber nicht nur den Gemütszustand des anderen, das wäre das eine, die Mimik so wie auch die Stimme und das, was dann aus dem entsteht, verrät immer die Einstellung, die Sie dem anderen Menschen gegenüber haben. Also wenn Sie zum Beispiel so beobachtend hinschauen und sich denken, wie kriege ich jetzt die Frau Skiers, das zu tun, was ich will, ja, dann wird Ihre Mimik ein bisschen einfrieren, Sie werden Ihren Gesprächspartner fixieren, und dann haben Sie schon eine schlechte Ausgangssituation im Gespräch erzielt.
Da werde ich mich abwenden.
Sie wenden sich ab. Es entsteht Widerstand, Blindwiderstand nennt man das, Reaktanz.
Lieber Herr Fischbacher, mit einem Lächeln im Gesicht darf ich mich von Ihnen verabschieden. Vielen Dank für Ihre informativen Erläuterungen und auch anschaulichen Beispiele, hörbaren Beispiele, wie wir unsere Stimme bewusst zum Einsatz bringen und auch trainieren können und welche Faktoren darin eine Rolle spielen. Sie haben uns überzeugt heute, dass wir mit einem effektiven Stimmtraining nicht nur unsere Gesundheit fördern, sondern auch Redesicherheit und Überzeugungskraft gewinnen können. Vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Vielleicht ergibt sich wieder einmal ein Podcast-Gespräch, wo wir über andere Themen zum Thema Stimme und wirkungsvolle Kommunikation sprechen.
Wunderbar. Danke ganz herzlich für die Einladung.
Dankeschön.